Die Schauspielerin Monika Baumgartner feiert an diesem Wochenende ihren 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass wiederholen wir das Gespräch mit ihr vom Februar 2013. Meine Kollegin Sibylle Giel hatte Frau Baumgartner zu Gast im Studio und wollte damals erst einmal drei Wörter von ihr hören, die ihr Verhältnis zu Bayern beschreiben.
Es geht ja schon gut los. Drei Wörter zu Bayern. Also erstmal, ich bin da geboren und aufgewachsen, das ist meine Heimat. Das zweite ist, dass ich mich freue, dass ich auch nach 14 Jahren in dem Beruf in dieser Sprache arbeiten kann und darf. Und das dritte ist, dass ich mir, je älter ich werde, oft denke, ich verstehe eigentlich, warum so viele Menschen nach Bayern kommen, weil wenn man da anschaut, was es da alles so gibt und wie die Menschen so drauf sind, denke ich mir, das ist eigentlich schon gut. Und ich verstehe, warum die Leute zu uns kommen. Und das freut mich.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Sibylle Giel im Gespräch mit Monika Baumgartner. Die Rumpelhanni aus Schwabing.
Ja, die Rumpelhanni aus Schwabing. In Schwabing sind sie groß geworden. Und die Rumpelhanni nach dem gleichnamigen Roman von Lena Christ, die gilt so als ihr Durchbruch als Schauspielerin. Das war 1981. Und die Sage sagt, sie haben sich damals dafür beworben. Also sie sind zum Regisseur hingegangen und haben gesagt, ich will die spielen.
Ja.
Wie kam es dazu? Warum wollten Sie unbedingt die Rumpelhanni spielen?
Das stimmt. Ich war ja vorher am Nationaltheater Mannheim und war dann nach 5 Jahren in München, habe da meine erste Fernsehrolle mit dem Walter Sedlmayr, nämlich den Millionenbauer, gedreht, durfte da auch die Monika spielen und war also in München angekommen. Und habe irgendwie mich mit diesen Geschichten beschäftigt, Oskar Maria Graf, Lena Christ und so weiter, und habe dann durch Zufall erfahren, dass das verfilmt werden soll. Als ich diesen Roman gelesen habe, habe ich mit Leuten geredet und habe gesagt, Mensch, die Rumpelhanni oder die Madame Bäuerin, das sind so tolle Rollen und so tolle Geschichten, dass das keiner verfilmt. Und durch Zufall hat mir das jemand erzählt, dass der Rainer Wolfhardt da gerade dabei ist, das zu erarbeiten. Und ich hatte mit dem Rainer Wolfhardt schon 2 Filme gedreht. Dann habe ich gedacht, der Rainer macht es, da muss ich hin, ich muss mit dem reden, dass ich das spielen muss. Und das habe ich noch nie gemacht, also vorher. Und da war ich mir sicher und bin einfach eines Tages nach Waldrudering, wo er gelebt hat, habe an seiner Tür geklingelt und habe gesagt, Rainer, ich bin nicht angemeldet, aber du musst mir jetzt 5 Minuten schenken.
Und wie hat er reagiert?
Sehr erstaunt im Moment, hat aber mich dann reingebeten. Ich war dann 2 oder 3 Stunden bei ihm. Und das Lustige war, als ich ihm eröffnet habe, dass ich eigentlich gekommen bin, um ihm zu sagen, dass ich die Rumpelhanni spielen will, da hat er zu mir gesagt, was, du? Und das war so lustig, sage ich, ja, ich. Ich finde, ich muss die spielen. Und er hat natürlich sich Besetzungswünsche schon ausgedacht und hat auch schon Gespräche geführt, hat aber an mich nicht gedacht, hat er mir auch eröffnet. Umso mehr hat es mich natürlich dann gefreut, dass das was gebracht hat, was geholfen hat und dass ich den Mut damals gehabt habe, hinzugehen und zu sagen, ich muss die Rolle spielen.
1881, also quasi 100 Jahre bevor der Film gemacht und ausgestrahlt worden ist, ist Lena Christ geboren. Mhm. Eine bayerische Schriftstellerin, die selber ein ganz, ganz hartes Schicksal hatte.
Ja, also Lena Christ ist eine ganz tragische Figur. Ich habe mich natürlich danach und bis heute mit ihr beschäftigt. Ich mache auch Lesungen über sie. Ich habe also auch das Buch der Erinnerungen einer Überflüssigen, also ihr ganzes Schicksal. Eine Glückssucherin, die aus einem, ja, einem ganz armen, also aus armen Verhältnissen kommt und versucht mit allen Mitteln, sage ich jetzt mit allen Mitteln, weil bei der Rumpelhanni arbeitet sie ja auch mit Mitteln, die eigentlich nicht erlaubt sind. Sie versucht, die Unterschrift zu fälschen vom Bauern und da versucht sie, was zu machen. Und sie schafft es dann auch in der Rumpelhanni am Schluss über viele Umwege. Und das Interessante war für mich auch an dieser Rolle, dass sie es zwar schafft, aber am Ende dann plötzlich, als sie die Chefin ist, dann fängt sie an, mit ihren Bediensteten sozusagen oder ihren Angestellten genauso umzugehen, wie sie es erlebt hat. Also das war für mich ein ganz wichtiges Thema, dass sie dann nicht lernt oder dass man sagt, die kommt aus so armen Verhältnissen, hat es geschafft und geht dann mit den Menschen anders um, weil sie weiß, wie es für die ist. Nein, sie ist die Chefin, sie hat es geschafft und ab da ist sie knallhart. Und das hat mich damals immer schon beschäftigt und auch in ihren ganzen anderen Büchern, Madame Bäuerin, da ist es ja auch so. Also einfach das Verlangen rauszukommen aus dem Elend mit allen Mitteln und dann auch konsequent das durchzusetzen. Und wie gesagt, das hat sie geschrieben in ihren Romanen und ihr Leben ist ja dann leider nochmal ganz anders verlaufen mit Selbstmord und so weiter.
Wenn wir jetzt nach vorne beamen, ins Jetzt hinein Und dann ganz dazwischen liegen unzählige Rollen, die Sie gespielt haben. Aber lassen Sie uns gleich mal weitermachen mit der Lisbeth Gruber. Das ist die auch wieder eine Bäuerin, also eine Bäuerin diesmal im Bergdoktor. Da sind Sie Mutter vom Bergdoktor. Sind in einer Serie, die erstmal so vorspiegelt, heile Welt. Und man sieht immer diese wahnsinnigen schönen Bilder. Das spielt in Elmau in Österreich. Und man sieht immer heile Bergwelt. Und gleichzeitig gerät man dann in eine völlig ungewöhnliche Familie. Sie sind die Mutter vom Bergdoktor, der hat einen Bruder. Und die beiden ziehen gemeinsam ein Kind groß, weil der eine war mit der Frau verheiratet, mit der Mutter. Und der andere hat das Kind tatsächlich gezeugt. Und die beiden streiten sich zuerst fürchterlich nach dem Tod, nach dem tragischen Tod dieser Mutter. Und Sie spielen jetzt sozusagen die Großmutter in dieser ungewöhnlichen Familie. Gibt es da Parallelen?
Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, ob es da Parallelen gibt. Aber es ist halt so, ich komme ein bisschen in Schwierigkeiten mit dem Begriff Volksschauspieler, weil ich sage immer, wir spielen ja alle fürs Volk. Wenn niemand uns anschaut, dann will uns niemand sehen oder geht niemand ins Theater. Also ich finde es immer komisch. Ich habe immer gesagt, ich bin stolz darauf, dass man mich Volksschauspielerin nennt. Inzwischen wird es oft so in einem Kontext gebracht, wo das so runtergesetzt wird, dass man immer sagt, sie sind ja bloß eine Volksschauspielerin und so. Und da tue ich ein bisschen immer mich wehren und sage, Moment, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also die Therese Giese ist für mich eine der größten Schauspielerinnen, die es gab, oder die Ruth Drexel. Und das ist, man hat immer das Gefühl, es wird leicht ein bisschen runtergesetzt. Und da sage ich immer, wieso eigentlich? Woher kommt das? Hat das mit dem Bayerischen zu tun? Hat das mit Dialekt zu tun? Hat man, wie man früher gesagt hat, naja, da spielst du beim Komödienstadl, was ja auch was Abwertendes ist, inzwischen nicht mehr. Aber da hat man eigentlich sein ganzes Leben lang damit zu kämpfen. Und dass ich jetzt die Gruberin spiele, also die Lisbeth Gruber im Bergdoktor, hat natürlich damit zu tun, dass ich einfach nach 40 Jahren in dem Beruf in ein Alter gekommen bin, wo man einfach solche Rollen spielt. Nicht mehr die Jungen, die Geliebten, die Freundinnen und die Mütter, sondern halt die Großmütter. Ist so. Und damit hat es sicher zu tun. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass ich auch nach wie vor in meiner Sprache und in meinem Dialekt spielen darf, weil ich der Meinung bin, dass man, egal ob das jetzt Nord, Süd, Ost, West ist, wenn du mit den Worten spielen darfst, die aus dir rauskommen, dann kommen sie aus dem Bauch und dann sind sie stimmiger. Und das bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass es so ist.
Gibt es für Sie auch ein anderes Bayern jenseits von dem CSU-beschriebenen Bayern mit blauen Himmeln und Trachtlern und Gemütlichkeit?
Ja, natürlich gibt es ein ganz anderes Bayern und das sieht man ja auch Gott sei Dank jetzt, dass durch die heutige Zeit und auch zum Beispiel durch die neuen jungen Regisseure, die nachwachsen, Gott sei Dank, wie Rosenmüller und Kiewitz auch und so, dass das doch, dass die halt auch versuchen, einen Bayern aus der heutigen Zeit zu zeigen. Und das ist auch immer so, weil man hat immer das Gefühl als Bayer, dass man sich immer so ein bisschen wehren muss. Auch wenn man, ich bin öfters in Berlin. Und dann kommt es auch immer so, da bin ich natürlich ein Außenseiter, wenn ich da in einem Team bin oder ein Exot. Und dann muss man schon immer schauen, wie man damit umgeht, weil man, jetzt bin ich glaube ich nicht langsam, was ja der Bayer vielleicht ein bisschen mehr ist als ich, schlechthin. Aber ich muss immer damit leben, dass die Leute mich damit aufziehen. Und das ist so, das gehört dazu und damit muss man halt einfach leben. Und dann muss ich halt immer versuchen, meinen Stellenwert wieder sozusagen zu rechtfertigen und sagen, Moment, stopp, so ja, so nicht, so nein. Und das, so geht es mir seit 40 Jahren, aber das ist halt so.
Frau Baumgartner, wissen Sie noch, was Sie mit Ihrer ersten Gage gemacht haben?
Ja, das weiß ich. Weil meine erste Gage, die ich verdient habe, die hat auch damit zu tun mit meiner Kindheit. Wir sind ja ziemlich in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, meine zwei Geschwister und ich in einer kleinen Wohnung in Schwabing, nicht einmal 40 Quadratmeter zu fünft und Ofenheizung. Und dann war es oft so, dass meine Mama hat immer gearbeitet, mein Papa war Postler. Und dann ging es halt auch immer darum, dass man genügend Geld haben musste für die ganzen, für den Lebensunterhalt und für alles. Und ich habe mir immer gedacht, das Kind, also ich werde mal Schauspielerin und dann verdiene ich so viel Geld, dass ich meinen Eltern das bezahlen kann, dass die, wenn mein Papa irgendwie oder meine Mama, wenn es manchmal hoch herging zwischendurch, dass dann das Thema Geld aufkam, dann habe ich mir gedacht, ich muss so viel Geld verdienen, dass nie mehr um das Thema Geld gestritten wird. Das war so mein Grund, warum ich auch Schauspielerin werden wollte.
Und was war dann mit der ersten Gage?
Von meiner ersten Gage habe ich meinen Eltern eine Wohnzimmereinrichtung gekauft, die meine Mama heute noch hat.
Super. Jetzt verstehe ich, dass ein Kind glaubt, mit Schauspielerin wäre ich so reich, dass ich meinen Eltern ein Haus und eine Wohnzimmergarnitur und alles, was fehlt, kaufen kann. Was haben denn Ihre bodenständigen Eltern gedacht, als sie gesagt haben, ich will Schauspielerin werden?
Ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen Ausnahme, weil im Gegensatz zu der althergebrachten Meinung, dass wenn man diesen Wunsch äußert, Schauspielerin zu werden, dass jeder sagt, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar, haben meine Eltern mich von Anfang an darin unterstützt. Weil ich als Kind schon immer gespielt habe, also ich habe schon im Hof in Schwabing, war ich der Zirkusdirektor und habe die anderen durch die Ringe hupfen lassen. Und dann eben auch in der Realschule, wo ich eben jemanden hatte, mit dem ich bis heute in Kontakt bin, der damals mein Lehrer war, der immer gesagt hat, Monika, du musst unbedingt weitermachen. Ich war dann in der Theatergruppe und er hat es gefördert und meine Eltern haben mich da sehr unterstützt, muss ich ehrlich sagen. Die haben nie gesagt, das ist ein Schmarrn, sondern ich musste ja auch die kaufmännische, ich habe mittlere Reife gemacht und damals war ja noch die Schauspielschule 150 Mark. Man konnte auch erst mit 18 hin, also hatte ich bis 17, war ich mit 17, war ich mit der Schule fertig, dann habe ich ein Jahr gearbeitet. Damals habe ich 500 Mark verdient, was wirklich ein Wahnsinnsgeld war. Und das habe ich auf die Seite getan und habe ein Jahr sozusagen gearbeitet, mein Geld gespart, damit ich ja dann auf die Schule kann.
Und vorher Ihre Kindheit, 1951 in Schwabing geboren. Mhm. Und dann waren Sie ja in den 60er Jahren in Schwabing Kind. Wie war das?
Also es war so, ich war, bis ich 10 Jahre alt sind wir in Schwabing aufgewachsen. Und dann sind wir Gott sei Dank nach Mosach gezogen, ans Ende der Welt. Damals, weil da war gar nichts, da war noch Oberwiesenfeld, da gab es kein Olympiagelände, gar nichts.
Und also für die gesagt, Nicht-Münchner, jetzt gehört es richtig dazu.
Jetzt gehört es richtig dazu, genau. Und damals, weil wir da eine größere Wohnung bekommen haben, sodass meine Schwester und ich ein eigenes Zimmer hatten. Und dann bin ich da aufgewachsen, ab 10 Jahren war ich dann da in Mosach. Und ich war natürlich mittendrin im Geschehen, in der Schule, in allem. Es war eine ganz Zeit, damals auch mit 10 Jahren plötzlich eben so eine Freiheit zu haben. Und als ich dann 16 war, weiß ich noch, da war es auch so, dass meine Eltern immer uns unterstützt haben, wenn wir ins PN oder ins Big Apple wollten. Damals,
was war das Big Apple?
Das Big Apple, das war eine Disco in der Leopoldstraße. Und dann musste man, wenn man 16 war, musste man einen Ausweis abgeben, dass man sozusagen um 10 Uhr gehen muss. Und dann muss man den Raum verlassen, die Disco verlassen. Die wurden einbehalten, also der Ausweis. Mhm. Und dann durften wir da zum Tanzen hingehen. Und um 10 Uhr war Schluss, Ausweis abholen und nach Hause. Und das war immer, es war kein Thema, dass ich das nie durfte. Ich habe immer für meine Freundinnen mitgebettelt, dass die mit durften. Und das war einfach eine absolute Freiheit. Und da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich das Glück, dass meine Eltern diesbezüglich auch haben, die uns immer alle Freiheiten gelassen. Und haben immer gesagt, ihr müsst wissen, was ihr macht, wie weit ihr geht's. Und das verdanke ich meinen Eltern, dass ich eigentlich so frei aufgewachsen bin.
Haben Sie manchmal davon geträumt, in München kann man ja vielleicht auch anders groß werden, in reichen Verhältnissen zu leben? War das als Kind überhaupt ein Thema oder war es gut so, wie es war?
Das war nie ein Thema, weil ich das gar nicht gekannt habe, weil wir einfach anders aufgewachsen sind. Also wir waren jetzt nicht arm in dem Sinn, wir haben alles gehabt, wir haben zum Essen, zum Trinken, wir haben eine 4-Zimmer-Wohnung gehabt, das war alles. Aber es war nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, hier hast du mal das oder gibt es das oder ein Auto oder so, das gab es einfach nicht. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich so aufgewachsen bin, weil ich glaube, man schätzt es einfach dann viel mehr auch im späteren Leben. Ich denke mir oft, wenn ich mir heute vorstelle, also wenn die Kinder 10 Jahre alt sind, wie deren Leben anders ausschaut, mit den ganzen modernen Technikmitteln, mit Handy und Laptop und allem. Also das ist überhaupt gar kein Vergleich zu, wir haben ja nichts gehabt damals. Da hat es ja nicht mehr Fax gegeben in dem Sinn. Also wir sind ja ganz anders aufgewachsen. Die haben uns ja mit uns selber beschäftigen müssen. Was anderes gab es ja gar nicht. Gut, es gab dann Kino, aber im Grunde genommen war das so, dass man sich getroffen hat, miteinander Dinge unternommen hat. Das hat sich völlig verändert in der Konstellation.
Wie sah München damals aus? Hat man da am Anfang, haben Sie noch Erinnerungen an den Rest von Zerstörung?
Nein, das habe ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich in München immer, wenn man mittendrin war, zum Beispiel weiß ich noch in den 60ern, wie die Beatles da waren und wir alle gestanden sind beim Bayerischen Hof. Das ist, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und an das erinnere ich mich. Und dass wir, das war ganz was Tolles, meine Schwester und ich, wir durften einmal im Monat mit meiner Mama in die Stadt gehen, also richtig shoppen, in Anführungsstrichen, und dann in der Kaufhalle ein halbes Händel und einen Vanilleeis mit Erdbeerbecher essen. Und das war das höchste der Gefühle, dass man sowas machen konnte. Und das habe ich in ganz tolle Erinnerung, durch die Fußgängerzone zu gehen und das staunend alles anzuschauen und so einen Nachmittag zu verbringen.
Und Sie haben eine Schwester und einen Bruder dazu?
Mhm. Mein Bruder ist älter, der ist 4 Jahre älter, meine Schwester ist 2 Jahre jünger.
Was macht der Bruder heute?
Mein Bruder ist inzwischen schon pensioniert. Der ist schon in Rente, der war LKW-Fahrer bei Hacker Pschorr und ist inzwischen, wie gesagt, im Vorruhestand. Und meine Schwester, die ist 2 Jahre jünger, mit der mache ich zusammen in München nochmal was anderes neben meinem Beruf, nämlich ein Geschäft für Raumausstattung haben wir gemeinsam.
Haben Sie denn Ihre Berufswahl, Frau Baumgartner, jemals bereut?
Nein, nie. Ich bin der Meinung, ich habe einen der schönsten Berufe der Welt. Ich freue mich wirklich, dass ich auch nach 40 Jahren den noch machen darf, kann. Und muss auch ehrlich gestehen, zwischendurch bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass es mir doch gelungen ist, so lange einfach da dran zu bleiben. Und solange die Leute mich anschauen wollen und mir zuschauen wollen, solange habe ich Arbeit. Und das ist ja das Tolle in unserem Beruf, in diesem künstlerischen Beruf, dass man nicht einfach hergeht und sagt, so, jetzt bin ich so alt, jetzt möchte ich in Rente gehen, sondern im Gegenteil, bei uns sagt man, es gibt dann neue Aufgaben. Und durch die lange Zeit, wo man arbeitet, glaube ich auch, dass man immer mehr Erfahrung sammelt und glaube ich auch immer noch mehr zeigen kann. Und das ist natürlich das Interessante und Spannende dran.
Angefangen hat alles an der renommierten Münchner Falkenberg-Schule. Und da sind Sie, so sagt die Legende, einfach hinmarschiert und hatten gar nicht den großen Respekt, den wahrscheinlich junge, angehende Schauspieler und Schauspielerinnen haben, die da heute vorsprechen. Sie sind hinmarschiert und dann erzählen Sie selbst.
Also das fällt mir jetzt gerade ein, während wir reden, dass es ja auch wieder so ist, dass ich einfach wohin gehe, ohne eine Ahnung zu haben, was daraus wird, wie jetzt beim Rainer Wolfhardt. Gut, da habe ich die Hoffnung gehabt, dass es was wird. Und da war es auch so, dass ich eigentlich auch wieder durch die Unterstützung meiner Eltern erst weitergemacht habe, weil ich habe damals in einem Betrieb gearbeitet, in einer Reifenfabrik Semperit in München, die es nicht mehr gibt. Meine Mama war Buchhalterin, ich konnte neben ihr arbeiten, habe das Geld verdient, habe zu Hause gewohnt, das heißt, ich konnte mein Geld sparen. Und als es dann soweit war, als ich dann 18 war und mich bewerben sollte für die Schauspielschule, habe ich mir eigentlich überlegt, ich will eigentlich gar nicht, weil ich verdiene jetzt 500 Mark im Monat, ich bin da super gerne in der Firma. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht unbedingt jetzt so Lust, das zu machen. Und dann hat wiederum meine Mama und mein Papa gesagt, ja, Moment, du wolltest doch eigentlich die Schauspielschule machen, jetzt mache ich wenigstens die Aufnahmeprüfung. Und dadurch, dass ich so unbedarft war, war es genau so. Ich bin dahin, habe mir die Unterlagen geholt. Da hat es geheißen, man muss 3 Sachen vorsprechen und kann sich auch was selber schreiben. Das habe ich dann gemacht, habe mit meinem damaligen Lehrer.
Sie hatten schon einen Lehrer?
Nein, mit meinem Lehrer auf der Realschule, mit dem ich ja in Kontakt noch nach wie vor war.
Der hat Sie gefördert?
Der mich gefördert hat, der mit mir auch den Theaterkreis, in dem Theaterkreis sozusagen inszeniert hat. Die Franziska Minna von Barnhelm zum Beispiel haben wir gemacht und so. Und mit dem habe ich das dann erarbeitet, das Gretchen und die, das ist ganz furchtbar gewesen sein. Und Maria Stuart und was ich auch alles Mögliche gemacht habe. Und dann habe ich mir eben selber was geschrieben. Und zwar, damalige Hippie-Zeit war das ja, diese
wir sind im Jahre
69. Und dann habe ich mir eine Geschichte geschrieben, älteres Ehepaar, also in meinem Alter jetzt, junges Hippie-Paar und Bedienung in einem Münchner Biergarten, die zusammen an einem Tisch sitzen und da in Streiten kommen und diskutieren über die heutige Jugend und so weiter. Und am Schluss streiten sie sich und die alten Herrschaften, die Älteren gehen weg und die Jungen bleiben da, sind völlig aufgebracht. Die Bedienung kommt und sagt, ja Moment, was ist denn jetzt, sind die jetzt einfach gegangen? Und dann sind die gegangen, ohne zu zahlen und dann haben die Jüngeren das übernommen.
Also das war also verkehrte damals, Welt.
Ja, das war damals meine Botschaft, dass man sich eigentlich doch, auch wenn man eben jung und alt ist, dass man gemeinsam an einem Tisch und dass man sich, auch wenn man sich streitet irgendwie, dass das wieder gemeinsam weitergeht.
Und gegen Vorurteile.
Genau, und gegen genau. Und das habe ich vorgesprochen. Und das habe ich mir einstudiert.
Oder alle Rollen, Sie
natürlich,
dabei?
Nein, ich habe alle 5 Rollen gespielt und das war wahrscheinlich das Lustige, weil ich wieder Kasperl war und sie sich alle kaputt gelacht haben. Und dann war es auch so, damals im Gegensatz zu heute muss man ja durch 3-mal muss man durchs Raster fallen, wenn sie heute wo aufgenommen werden in den Schulen. Bei uns in unserer Zeit und vorher war das nicht. Das heißt, sie haben einmal vorgesprochen. Ich glaube, 180 haben sich beworben, 11 wurden genommen. Das wusste ich alles nicht.
Gott sei Dank.
Und ich war da total locker, weil ich gar nicht hin wollte. Und da haben wir gedacht, naja, die waren alle so angespannt, haben alle so, und die haben gedacht, na, jetzt geh da hin, probier's, und wenn es nicht wird, wird es nichts, dann gehe ich halt wieder. Ich habe ja einen Beruf und ich habe eine Ausbildung und ich kann da weiterarbeiten. Und dadurch war ich da relativ locker. Und dann wurde ich tatsächlich aufgenommen, was mich schon auch gefreut hat. Und dann begann eben meine Odyssee, weil ich die Einzige war, die, als wir alle aufgenommen waren, vorher musste jeder der neuen Schüler vor der gesamten Schule, also Lehrer, Schüler der anderen Klassen, eine Sache vorsprechen und vorspielen für die was der Grund der Aufnahme war. Das habe ich auch gemacht, habe natürlich das wieder gemacht, die haben sie wieder alle kaputt gelacht. Herr Eberding hat mich rausgeholt, war
der
auch dabei.
Der große August Eberding.
Und hat mich als Einzige rausgepickt, weil ich bayerisch war natürlich, die anderen nicht. Ja, und dann hat er erstmal 5 Minuten darüber geredet, dass es kein Ort ist für bayerische Begabungen, die eigentlich fürs Platzl mehr oder weniger wären und nicht für so eine Schule.
Also und, durchaus Snob?
Ja, also es hat mich natürlich sehr getroffen. Dann hat er mich hergeholt, hat noch gesagt, und jetzt sagen Sie mir doch, haben Sie denn überhaupt eine Ahnung, was sonst noch gibt? Oder Theater und so weiter. Cocteau ist Schriftsteller, lebt er noch, ist er gestorben? Und Schiller, Goethe, Maria Stuart, wer, was, wie? Und das hat mich dann so durcheinander gebracht, weil ich ja auch als Einzige rausgenommen worden bin vor der ganzen Schule, dass er gesagt hat, ich soll mich hinsetzen. Und dann hat er eine halbe Stunde über die Dummheit geredet und über Menschen, die eigentlich an der Schule nichts zu suchen haben. Und dann wollte ich natürlich gleich wieder gehen. Ab da wollte ich aufhören und habe dann das Glück gehabt, dass Rudolf Waldemar Brehm, ein Fassbinder Schauspieler, der mit mir in Moosach gewohnt hat, mit mir jeden Tag gemeinsam in die Schule gefahren ist, in meiner Klasse war, der hat immer gesagt, du gehst nicht, du bleibst da, du bist nämlich eine ganz tolle Begabung und das musst jetzt durchstehen, das macht er mit jedes Jahr mit einem oder einer Schülerin. Und wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre ich von der Schule gegangen, ganz ehrlich.
Das hätte nicht ausgehalten. Sie haben es durchgestanden, aber war das manchmal für Sie ein bisschen schwierig, wahrscheinlich vielleicht als Einzige kein Abitur zu haben, oder?
Das war sehr schwierig, vor allem auch das Gefühl zu haben, dass alle wissen, wie blöd ich jetzt bin, in Anführungsstrichen, dass ich kein Abitur habe, dass ich aus Bayern, aus München komme. Und also das erste Jahr war echt schwierig. Da habe ich immer wieder gedacht, jeder schaut mich an, schaut durch mich durch und denkt, das ist diese blöde Kuh, die keine Ahnung hat. Aber dann muss ich sagen, habe ich doch gemerkt, dass ich mithalten konnte. Und auch im Nachhinein habe ich erst erfahren, dass ich jedes Jahr rausgeschmissen werden sollte, weil die Lehrer nach wie vor der Meinung waren, ich bin nur eine Begabung fürs Platzl, was ja Herr Everding schon gesagt hat. Und nur durch den Walter Schmiedinger, ein wunderbarer Lehrer, und Dieter Flimm, den Namen kennt man sicher auch, natürlich, der war damals Regieassistent bei Everding, die haben mir sozusagen die Stange gehalten und haben gesagt, nein, die ist gut. Und Flimm hat mich dann ja nach 3 Jahren nach Mannheim mitgenommen und ich war die Erste in meiner Klasse, die nach diesen 3 schwierigen Jahren ein Engagement hatte.
Und heute unterrichten Sie an der Bayerischen Theaterakademie, die ja auch den Namen von August Everding trägt. Ja. Befriedigung?
Ja, ich habe auch den Herrn Everding natürlich kennengelernt, als ich da unterrichtet habe, als er noch gelebt hat. Und wir haben auch mal uns darüber unterhalten, wie das war für mich. Und das war natürlich, das stimmt schon, der Kreis hat sich geschlossen. Und er hat sich nochmal geschlossen jetzt, als ich am 23. Dezember mit den Walküren zusammen die Heilige Nacht im Prinzregententheater gelesen habe, die ja nun auch bayerisch ist von Ludwig Thoma. Und dann bin ich da gesessen auf der Bühne und habe mir gedacht, das ist schon komisch, gell? 40 Jahre später sitzt jetzt da und eigentlich hätte es alles gar nichts werden sollen. Und das war schon ein tolles Gefühl, dass ich mir denke, da sitzen jetzt 1200 Leute, die hören dir zu und du bist da und darfst das machen. Und das hat mich schon eigentlich ganz glücklich gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Und Ihre Eltern sind auch stolz?
Ja, mein Papa lebt leider nicht mehr. Meine Mama, ich glaube schon, dass sie stolz ist auf mich nach wie vor. Doch, das kann man schon sagen.
Sibylle Gihl im Gespräch mit Monika Baumgartner, Schauspielerin mit Faible für Vorhänge.
Monika Baumgartner ist nicht nur Schauspielerin und Regisseurin, sondern auch Unternehmerin. Gemeinsam mit ihrer Schwester führt sie das Geschäft Ermanas Innendekoration in München. Meine Kollegin Sibylle Gihl hatte die Ladenbesitzerin 2013 zu Gast im Talk. Sie hat Frau Baumgartner gefragt, ob sie ihr erklären kann, was eine Plissé-Jalousie ist.
Das kann ich Ihnen erklären. Ein Plissé, was man früher ja auch in den 60er Jahren, Plissé-Faltenröcke hat man ja gekannt. Das sind diese ganz scharf gebügelten, gedämpften Falten, die auch nicht rausgehen durchs Waschen. Und Plissé nennt man heutzutage die Jalousien, die man an die Fenster anbringt, mit ganz feinen Schnüren, wo sie auch innen reinsetzen können, dass sie also keine große Scharniere brauchen, sondern das sind ganz hauchzarte Fensterverkleidungen oder Bekleidungen, die Sie dafür verwenden können.
Und Sie führen Regie, Sie sind Schauspielerin, Theater, Fernsehen, Film und Sie haben den Laden mit Ihrer Schwester. Das ist ja erstmal nicht so ganz gewöhnlich. Ist es so ein Sicherheitsgedanke, ein Raumausstattungsladen gleichzeitig zu haben, zu diesem eigentlich Beruf, der Sie wahrscheinlich eh schon ausfüllt?
Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Es ist eher umgekehrt, weil ich hatte ja mit meinem ersten Mann zusammen, den ich bei der Rumpelhani kennengelernt habe, dem
das
Brian.
Das war der erste. Das war der Durchbruchsfilm sozusagen, 1981.
Wo ich bei Rainer Wolfert war. Der war Baubühne, ein Ire, der mitgearbeitet hat und mit dem war ich 13 Jahre zusammen und habe mit dem eine große Baubühnenfirma aufgebaut. Also ich hatte eine Schreinerei mit 19 Leuten, die für uns gearbeitet haben. Ich habe große Dekos gebaut, auch für BR und für Volkstheater und für Frankfurt und Köln und Studios und so weiter. Und ich hatte eine Schreinerei, ich bin ja so ein Maschinenfreak, ich liebe ja Schreinermaschinen oder habe auch Schutzgasschweißen gelernt und bin auch ganz gut im LKW fahren. Also ich habe das alles dazu zu meiner Schauspielerei gemacht und dazwischen, immer wenn ich nicht gedreht habe oder Theater gespielt habe, war ich da tätig. Und als dann die Trennung von meinem Mann war und dadurch hat sich auch mein Leben natürlich verändert, weil ich dann diese Firma auch nicht mehr hatte. Meine Schwester hat für uns mit auch gearbeitet, weil sie auch die Buchhaltung mitgemacht hatte. Und dann hat sich, wir sind ja wie Zwillinge, auch wenn wir 2 Jahre auseinander sind. Und dann war es so, dass meine Schwester immer schon gerne genäht und gepolstert hat. Also die ist eigentlich Computerfachfrau. Und dann hat sich mein Leben verändert, ihrs. Und dann hat sie gesagt, sie will das nochmal lernen. Und dann hatte sie ein Jahr die Meisterschule gemacht und unser Name hieß Hermanas, nämlich die Schwester. Heißt Schwestern im Spanischen. Weil wir überlegt haben, wie nennen wir unseren Laden. Dann haben wir gesagt, das geht also nur so, dass wir selbstständig sind. Sie ist bei mir angestellt, sie macht die Schule. Dann haben wir uns vergrößert. Wir haben hinten eine Werkstatt. Ich habe 2 wunderbare Polsterer, 2, die nähen und ablängen und bügeln. Eine Buchhalterin, meine Schwester und ich. Und ja, das ist ein Kleinbetrieb. Und da sind wir seit auch fast 14 Jahren hier in München. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich für viele Kollegen schon Sachen machen durfte. Und das kann ich nur, wenn meine Leute gut arbeiten. Und das tun sie, sonst würde es nicht gehen.
Jetzt habe ich, glaube ich, 4 Minuten staunend zugehört. Jetzt muss ich ordnen für mich. Für mich muss ich jetzt ordnen. Da gibt es also diesen Laden. Mhm. Der erfolgreich ist und wo Sie richtig selber mit anpacken. Also Sie können das auch alles richtig selber, oder? Was macht ein Raumausstatter alles?
Oh, das darf man so nicht sagen. Ein Raumausstatter muss ganz viel können. Das kann ich alles nicht, was meine Schwester also kann.
Die Schwester hat die Prüfung gemacht.
Meine Schwester hat die Prüfung gemacht und auch ihre Meisterschule gemacht, weil das ist ein sehr umfangreicher Beruf, weil es geht ja nicht nur darum, dass man Vorhänge näht, sondern man muss Stoffkunde haben, man muss Teppich legen können, Intarsienarbeiten legen, tapezieren. Also alles, was mit den Sachen zu tun hat, wo Sie einen Raum gestalten, ob das jetzt, wie gesagt, an der Wand ist, am Boden, an der Decke, hat damit zu tun. Sie muss die Leute beraten. Es kommt jemand und sagt, ich würde gerne das und das haben. Dann muss sie erstmal einen Einblick schaffen, wie leben die Leute, wie wohnen sie, was ist ihr Geschmack. Und da muss man halt eingehen und dann auf die Kunden. Und das, wenn ich da bin, mache ich das auch gerne. Und die Leute sind natürlich manchmal irritiert. Jetzt nicht mehr, jetzt wissen sie das inzwischen. Ich gehe auch zum Montieren mit meiner Schwester. Das, soweit kann ich das. Ja, durch meinen anderen Beruf weiß ich, wie man mit der Hilti ein Loch bohrt.
Was macht Ihnen am meisten Spaß?
Eigentlich alles. Ehrlich gesagt, es macht mir alles Spaß, wenn ich irgendwas machen kann, was hebt und was funktioniert. Ein kleines Beispiel, mein Freund kam vor Weihnachten mit einem verbogenen Schloss, das jemand abgerissen hat von einer Schranke und sagt, er war gerade beim Schlosser und der hat gesagt, er soll das wegschmeißen, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, das gibt's nicht, das muss ich mit dem Schraubstock gerade kriegen. Dann habe ich das Ding genommen und bin 10 Minuten in meinem Keller, ich habe eine Werkstatt da und habe das Ding so wieder gerade gebogen im Schraubstock und mit verschiedenen Möglichkeiten, dass es wieder funktioniert. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir einfach wahnsinnig Spaß machen, weil ich da immer sage, das kann doch nicht sein, dass ich da irgendjemanden brauche, der mir einen Schmarrn erzählt, wenn ich weiß, dass ich es selber machen kann. Also ich habe auch als Kind schon ein Bügeleisen mit 5 Jahren aufgeschraubt, weil ich wissen wollte, wie es innen ausschaut. Und das war immer schon so. Also ich habe immer eigentlich Dinge gemacht, ich bin auch vom Garagendach gesprungen und ich habe nicht mit Puppen gespielt. Ich wollte mit den Jungs dabei sein. Also ich wollte mir mein ganzes Leben eigentlich beweisen, dass ich das alles auch selber kann.
Wären Sie gern Bub geworden?
Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil ich irgendwann später erfahren habe, dass mein Papa eigentlich gedacht hat, dass das Kind, nämlich ich, ein Bub wird und ich bin ein Mädchen geworden. Und vielleicht habe ich instinktiv mein ganzes Leben lang versucht, ihm zu beweisen, dass ich auch als Mädchen das alles schaffe. Das kann natürlich auch sein.
Und für die Schauspielerei hat es natürlich einmal das Reizvolle, dass wenn Sie mal eine kleine Pause in den Engagements haben, da auch Ihre Aufgabe haben?
Ja, natürlich.
Und zum anderen, wenn Sie zum Beispiel im Bergdoktor auf dem Bulldog sitzen, da hat man schon den Eindruck, da sitzt die Monika Baumgartner als patente Bäuerin und kann das auch.
Ja, das glaube ich hat schon damit zu tun, dass ich jemand bin, der doch sehr bodenständig ist und dass man mir das abnimmt. Das sagen mir die Leute auch immer, dass man nicht das Gefühl hat, ich spiele jetzt irgendwas, sondern natürlich spiele ich auch die Elisabeth Gruber, aber wenn ich auf dem Traktor sitze, dann sitze ich auf dem Traktor, weil ich das halt einfach kann. Ja, so einfach ist es.
Wie sieht denn ein normaler Tag im Leben von Monika Baumgartner aus?
Früh aufstehen. Ich lebe mit meinem jetzigen Partner, der ein Anwalt ist und eine Kanzlei hat. Wir haben ein Haus, wo die Kanzlei daneben dran ist. Das heißt, mein Tag schaut eigentlich so aus, dass ich mich um diese ganzen Belange kümmere. Haus und Garten, wir haben auch einen Garten dabei und mein Partner. Und dann bin ich auch, wenn irgendwas zum Kopieren ist, bin ich natürlich auch dabei, bin oft auch bei Gerichtsverhandlungen, war ich schon dabei, weil mich das auch sehr interessiert, lese Schriftsätze, also diese
ganze
Jurist.
Können Sie auch mal brauchen für eine Rolle.
Ja, ich kann es brauchen und es ist total interessant, muss ich ehrlich sagen. Er hat uns auch geholfen in einer ganz schwierigen Situation, wo wir betrogen worden sind mit meinem Laden und fast aufgeben mussten in dem ersten Jahr, bei einer Betrügerin aufgesessen und nur durch ihn, dass er halt einfach mein Partner war und wir 2 Jahre Zeit oder die Möglichkeit hatten, immer dran zu bleiben, haben wir auch unser Geld im Endeffekt bekommen. Aber alle anderen hätten schon längst aufgegeben. Aber dieses ganze Juristische mit diesen Gesetzen und wo man dann nachschaut und dann schaut man da in der NJW und da, das ist irgendwie auch ein ganz spannender Bereich. Das macht mir auch irrsinnig Spaß und da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut.
Kochen Sie auch gerne?
Ja, koche ich auch gerne.
Essen Sie auch gerne?
Essen tue ich auch gerne. Also ich glaube, rundum ein Freund von mir hat mir gesagt, weiß dein Freund eigentlich, dass der ein Sex im Lotto hat mit dir? Das muss ich ihm, glaube ich, jetzt mal sagen, weil du eigentlich so viel machst und tust und Dinge selber erledigst, die, ja, wo man sonst eigentlich immer sagt, ich bin schon eine Macherin, das muss ich schon ehrlich sagen. Also ich bin schon eine, bevor ich irgendwie sage, mach mal das, mache ich es halt selber.
Haben Sie es jemals bereut, dass in diesem vollen Leben nicht auch noch Kinder rumspringen?
Ja, das war schon ein Thema natürlich auch, weil das auch ein Grund mit war, warum mein erster Mann dann von jetzt auf sofort aus meinem Leben gegangen ist, weil er eine Frau gefunden hat, mit der er sofort ein Kind bekommen hat. Und bei uns war es halt so, dass ich halt doch das Geld, was ich verdient habe, über Jahre in diese gemeinsame Firma gesteckt habe und einfach mich da gar nicht rausgesehen habe, dass ich das auch noch schaffe. Also meinen Beruf, dann habe ich ja da auch voll mitgearbeitet in der Schreinerei. Habe auch die Buchhaltung dafür gemacht, habe da auch alles gemacht. Und wenn ich dann diese Frage des Kindes hat sich dann eben so nicht gestellt, weil wir haben so viele Schulden gehabt, dass ich gar nicht in der Lage war, dass ich gesagt habe, wie soll das gehen? Wenn ich jetzt ausfalle für Monate, wie sollen wir unsere Sachen zahlen? Und dadurch hat sich das dann immer so hin und her geschoben. Ja, und irgendwann war der Tag X da, dann war die 20 Jahre jüngere Frau da und dann hat er sich halt umentschieden.
Frau Baumgartner, wenn Sie so auf Ihre Karriere gucken, wenn Sie so auf Ihr bisheriges Leben gucken, gibt es ein bestes, gibt es ein ideales Alter für eine Schauspielerin?
Kurz nachdenken, glaube ich nicht. Am Sonntag war ein großes Interview in der Zeitung mit Dagmar Berghoff, genau. Mhm. Da war ein großes Interview mit Dagmar Berghoff, die gesagt hat, alle Lügen, die sagen, dass das Alter so schön ist, wenn man immer älter wird und sich im Spiegel anschaut. Natürlich stimmt das auch irgendwo. Also wenn ich meine alten Filme anschaue, wie zum Beispiel Ruskowski, wo man einfach 40 Jahre, 30 Jahre vorher, das ist so, aber jeder Mensch, ist ja niemand verschont. Es ist ja nicht so, dass es so bleibt, sondern oder dass es Menschen gibt, sondern es ist jeder. Meine Oma hat immer gesagt, jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Das stimmt natürlich auch. Also es ist nicht ganz einfach, damit umzugehen. Aber ich habe halt das Glück, was ich vorher schon gesagt habe, in meinem Beruf ist so, dass sich da die Rollen ändern und dass ich auch selbst da eben weiter in diesem Beruf tätig sein darf.
Jetzt haben Sie mir ein Stichwort gegeben und da kann ich nicht widerstehen, weil das hat mir auch so gut gefallen. Ruskowski, das war eine Serie in den 80er Jahren und die klang so.
Waren Sie in seinem Zimmer?
Ja.
Die ganze Nacht? Mit meinem Sohn?
Ja.
Sie hatte keine Bleibe. Und da habe ich es als ein Gebot der Menschlichkeit angesehen, ihr Herberge zu geben.
Und Manuela?
Weiß Bescheid.
Was machen Sie denn beruflich?
Zurzeit arbeite ich in einem Kaufhaus. Als Schaufensterdekorateurin.
Zurzeit? Haben Sie denn keine Ausbildung?
Natürlich. 2 Semester Werbegrafik, Kostümbildnerin in einer Transvestitenshow, halbes Jahr Nizza, Fotojobs. Und jetzt fahre ich erstmal Richtung Süden.
Ach, wie schön.
Mit der Arbeit ist das so eine Sache. Ich habe einfach keine Disziplin. Ich glaube, ich bin zu was anderem geboren.
Ich liebe das Medium Radio. Ich möchte in keinem anderen Medium arbeiten. Aber manchmal gibt es Situationen, da beneide ich die Kollegen vom Fernsehen. Denn die könnten jetzt unsere Zuhörer sehen lassen, wie da eine Monika Baumgartner im Film 1985 in einer knackengen, getigerten Hose mit einem ebenso engen Corsagenoberteil wilden Locken, genauso riesengroßen Augen, wie sie sie jetzt haben, da sitzt und sehr, sehr frech reinguckt und fürchterlich sexy aussieht. Und Rosowski war so eine wilde Serie mit einem Anwalt und sie waren eben so, wie sie sich selber gerade beschreiben, jemand, der für alles zu haben ist, der aber keinen Beruf so wirklich ganz zu Ende macht, aber irgendwie gerne Neues ausprobiert und einfach fröhlich fesch ist.
Ja, es war eine wunderbare Geschichte, hat der Markus Bräutigam gemacht. Das habe ich geliebt. Das sind 8 Folgen gewesen und für den BR. Und das ist, weil das sowas anders ist, was ich sonst dann auch gemacht habe. Einfach mal, wie gesagt, da blicke ich natürlich gern zurück, weil man sehen kann, dass ich auch was anderes kann, als wie irgendeine bayerische Bäuerin zu spielen. Umso mehr freut einem das natürlich. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass ich das sehr gern gemacht habe und dass mir das, auch wenn ich es jetzt wieder anschaue, natürlich würde man heute das alles anders machen, das sind 30 Jahre her oder so fast, aber es ist trotzdem interessant, das anzuschauen.
Aber es ist schnell und turbulent, deswegen habe ich Sie auch zu Beginn unserer Sendung gefragt, was für Sie Bayern ist. Weil ein Teil davon ist für mich schon auch Monika Baumgartner und Bayern. Eigentlich diese wilde Zeit der 80er Jahre, wo es ja viele von den Serien auch gab, die so ein anderes Bayern gezeigt haben, oder? Das war eigentlich so der Anfang.
Ja, natürlich auch der Franz Xaver Bogner hat natürlich auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen.
Zur Freiheit
und irgendwie und sowieso. Das war wirklich eine tolle Zeit und dann auch Monaco, Franzi, diese ganzen inzwischen Kultserien sind. Deswegen, weil man sie auch heute 30 Jahre später noch anschauen kann und weil sie eigentlich auch nichts verloren haben. Natürlich von der Technik her und von der Auflösung der Bilder ist ja logisch, sind ja 30 Jahre dazwischen. Aber vom Inhalt und vom Menschlichen und wie man eigentlich jemanden sieht und sehen will, hat es eigentlich nichts verloren. Und das ist der Charme natürlich auch da und da dran. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das so, weil die Leute es auch heutzutage wieder anschauen mögen und sagen, das ist eigentlich, das ist scheiße, super.
Und es ist schräg und letztendlich, wenn Sie jetzt Rosenmüller angucken und andere, die Bayern auch wieder so aufgegriffen haben, ist eigentlich schon die logische Fortsetzung.
Ist davon, die logische Fortsetzung, genau, finde ich auch. Dass die eine, im Grunde gibt es wieder, Gott sei Dank, Jüngere, die genau das fortführen, dass da was weitergeht. Weil da gab es ja auch mal so Zeiten dazu, wo man gesagt hat, wie soll das eigentlich überhaupt weitergehen? Es geht auch mir so, dass immer mehr Kollegen, mit denen man gearbeitet hat, nicht mehr da sind, leider. Angefangen jetzt zuletzt mit Jakube, der viel zu früh verstorben ist, mit dem ich auch viele Sachen gemacht habe, auch an Kammerspielen, Krötz und so weiter, diese ganzen Theatererfahrungen plus gespielten Sachen wie Hobbititzen für den BR und so, zuletzt noch. Und da denkt man dann schon drüber nach und sagt, hoffentlich kommt was nach, dass es irgendwie weitergeht, dass man nicht dann so, dass nicht so eine Lücke entsteht. Und das ist das Wunderbare, dass das der Rosenmüller eben ganz großartig macht. Ich hoffe immer, dass er mich irgendwann einmal brauchen kann, weil ich glaube, ich könnte mit ihm super arbeiten. Aber wie gesagt, ich finde es toll, dass es wieder Nachwuchs gibt und dass die auch den Humor wieder nehmen und benutzen. Und das ist das Tolle dran.
Vergessen Sie in dem Moment, wenn Sie Regie führen, die Schauspielerin, oder sagen Sie, nein, ich kann mich ja viel besser als ein anderer Regisseur in die Rolle der Schauspielerin versetzen?
Muss ich drüber nachdenken? Also vergessen, glaube ich, kann ich das gar nicht, sondern ich muss mich natürlich hüten davor, dass man alles vorspielt, weil das ist ja ganz gefährlich, wenn sie dann anfangen, was vorzuspielen. Aber das, glaube ich, mache ich so eigentlich nicht. Nein, ich denke, das hat damit zu tun, dass man einfach durch diesen, ja, dieser Vorgang, der 40 Jahre stattfindet, in diesem Beruf zu arbeiten, ein bestimmtes Kontingent hat, wo man rausholen kann. Also wie so eine Schüssel, wo ich da einfach meine Rosinen oder da den was oder reintun kann, da den Zucker, da das Mehl, da die, ganz einfach ausgedrückt. Also und da kann ich halt ein bisschen was rausholen und kann es dann weitergeben oder kann versuchen zu vermitteln, wie ich mir was vorstelle. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man beides hat. Also es ist mir bis jetzt noch nicht im Weg gestanden, dass ich sozusagen vor der Kamera oder auf der Bühne bin und dann dahinter. Das kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass ich das Gefühl hatte, das geht mir jetzt da richtig im Weg um oder ich stehe mir selber im Weg. Das kann ich nicht sagen.
Und dazwischen zur Erdung können Sie immer in Ihren Laden gehen und einen Vorhang aufhängen.
Ja, genau. Dazwischen kann ich immer zu Kunden gehen oder einen Vorhang aufhängen oder irgendwas machen oder hinten mit zuschneiden. Das kann ich immer machen, das stimmt. Und manchmal habe ich da in letzter Zeit sogar ein bisschen wenig Zeit, weil ich Gott sei Dank auf der anderen Seite in meinem richtigen Beruf, in meinem ersten Beruf so viel zu tun habe. Aber dadurch, dass ich auch noch eine Mama habe, die 85 nächsten Monat wird und da bin ich eigentlich immer beschäftigt, dass man sich kümmert und zu Hause, Haushalt und so weiter. Also langweilig wird es mir nie. Und jemand hat mir zu mir gesagt, wann legst du dich jetzt dann auf die Couch oder so? Sag ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben kann ich an zwei Händen abzählen, dass ich mich mal auf die Couch gelegt habe.
Die aber das dann wahrscheinlich besonders schön überzogen ist.
Ja, aber ich mag es einfach nie. Ich schaue es mir lieber an und denke mir, ach, das ist eine schön überzogene Couch.
Frau Baumgartner, letzte Frage. Was ist für Sie Glück? Wann sind Sie glücklich?
Also ich habe immer gesagt, mir geht's gut, wenn es anderen auch gut geht. Und das stimmt, das ist auch so. Egal, ob das in meinem Laden ist oder ob es mit meinen Mitmenschen ist, wenn ich drehe oder Theater spiele. Ich möchte gerne arbeiten und umgeben sein von Menschen, die einem gut gesonnen sind. Und das, glaube ich, strahlt ab. Und ich kann nicht arbeiten mit Menschen, die gegen mich sind, habe ich leider auch schon erfahren. Beim Regieführen muss man halt auch seine Erfahrung machen, dass wenn jemand gegen dich ist, kannst du das nie, 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 du kannst nie gewinnen. Sondern es wird immer so sein, dass der alles versuchen wird oder diejenige gegen dich zu arbeiten, habe ich auch erfahren müssen. Aber ich glaube, Glück ist dann, wenn man einen Zustand erreicht hat, ja, wo es einem richtig gut geht.
Das war die Wiederholung des Gesprächs mit der Schauspielerin Monika Baumgartner, die bekannt ist für ihre Rollen als Rumpelhanni und Elisabeth Gruber im Bergdoktor. Im Februar 2013 war sie zu Gast im Talk bei meiner Kollegin Sibylle Giel. An diesem Wochenende wird Monika Baumgartner 75 Jahre alt. Am Montag ist die Sozialpädagogin und Flüchtlingshelferin Annelies Huber aus Landshut zu Gast bei 1:1 der Talk.